Hallo, Herr Schatz.
Ja, Herr Schremser, guten Tag.
Sprechen wir erstmal darüber, warum es ein Problem ist, zu wenig. Zu was führt es denn, zu wenig Vitamin D zu haben?
Bei den Säuglingen führt es zu Rachitis. Das ist seit langer Zeit bekannt. Wir mussten seinerzeit noch Lebertran nehmen, weil da sehr viel Vitamin D drinnen ist. Heute gibt es die Rachitis-Prophylaxe gesetzlich vorgeschrieben.
Was ist das, Rachitis?
Können Sie
das?
Rachitis ist die Knochenverbiegung, nicht? Das sind dann der Quadratschädel, die Stirnhöcker, die krummen Knochen, die O-Beine. Das ist eine Erkrankung, die besonders im 19. Jahrhundert in England, in London war. Da war der dichte Smog, also da ist kein UV-Licht durchgekommen, und die Kinder, die dann nicht ins Freie gekommen sind, haben alle die Rachitis bekommen. Bei uns ist das zum Teil auch noch so, und deswegen ist vom Staat die Vitamin D-Prophylaxe, also Vorsorge durch die Gabe von Vitamin D im ersten Lebensjahr oder wenn die Kinder im Herbst und im Winter geboren sind, bis zum Ende, bis zum nächsten Frühjahr, nicht in 3-4 Monate, sondern noch einmal ein Jahr dazu, in ein gesetzlich vorgeschrieben. Dann braucht man unbedingt Vitamin D, wenn Sie eine Osteomalazie haben, eine Knochenverbiegung, weil der Darm nicht genügend Kalzium aufnehmen kann. Das Vitamin D wirkt in erster Linie durch Förderung der Kalziumaufnahme im Darm. Und wenn das bei Darmerkrankungen der Fall ist, dann muss man auch Vitamin D geben. Und dann gibt es noch einen in der letzten Zeit etwas in Diskussion geratenes Thema, aber dennoch die Basistherapie der Osteoporose. Wenn Sie eine Osteoporose haben, dadurch, dass der Knochen zu wenig Knochengewebe in diesen schwammartigen oder skelettartigen Innenteilen hat, also das spongiöse Knochen zu gering ist, dann brechen die Knochen leicht, dann gibt man als Basis Calcium und Vitamin D. Wenn Sie älter sind, über 60, 65, 70 Jahre und kaum ins Freie kommen, das gilt insbesondere für Insassen von Seniorenheimen, meist sind es Frauen. Und das ist nachgewiesen worden, allerdings schon vor 10, 20 Jahren. Wenn Sie denen Calcium und Vitamin D geben, dann kriegen die weniger Knochenbrüche, weil diese Leute nicht ins Freie gehen. Zum Teil sind sie immobil, können schlecht gehen und sind immer innen im Haus, und da kriegen sie kein ultraviolettes Licht ab. Dann gibt es noch eine Gruppe, die ein Risiko haben, das sind die total verschleierten Frauen. Ja, wenn jemand mit einer Burka kommt, dann kommt ja praktisch kein ultraviolettes Licht an die Haut. Und die sind natürlich auch gefährdet, eine Osteoporose zu bekommen.
Sie zählen jetzt ganz viele Spezialfälle, sage ich mal, auf. Das klingt so, als wäre das gar nicht so ein Massenphänomen, wie man manchmal sagt, weil ja viele, viele Leute Geld ausgeben für Vitamin-D-Präparate.
Ja.
Also ich habe hier eine Zahl, allein im letzten Jahr über 120 Millionen Euro für Ersatzpräparate haben die Deutschen ausgegeben. Ist das eigentlich alles übertrieben?
Meiner Meinung nach ist das übertrieben, und nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch nach der von den meisten, die sich damit ernsthaft beschäftigen. Das Problem ist folgendes. Es gibt immer Substanzen, die in aller Munde sind und als Allheilmittel angepriesen werden. Einmal war es das Vitamin C, dann war es das Vitamin A, dann war es das Zink. Und im Moment ist ein Vitamin D, ich sage mal etwas salopp, Hype, ein Vitamin D-Hype. Vitamin D wird als Wundermittel angesehen, Sie hatten das in der Anmoderation ja angesprochen, gegen alles helfen soll, von Krebs über Diabetes bis zu Schizophrenie und Multiple Sklerose und weiß Gott noch was. Das ist alles nicht evidenzbasiert. Was heißt das? Man hat Assoziationsstudien gemacht, epidemiologische Studien gemacht, Kohortenstudien gemacht. Das heißt, man hat Bevölkerungsgruppen untersucht und hat danach geschaut, aha, die haben einen Vitamin D-Spiegel im Mittel von so viel, und hat nachgeschaut, das ist niedriger als der Durchschnitt, und hat nachgeschaut, wie viele Krankheiten haben die denn. Und dann hat man gemeint, wenn ein niedriger Vitamin D-Spiegel mit einer Krankheit assoziiert ist, also einfach parallel auftritt, dann sei das der Grund. Das ist nicht eine Kausalität. Ich sage ein ganz banales Beispiel, die Störche und die Geburtenrate. Wenn die Störche zurückgehen, heißt das nicht, dass die Störche die Kinder kriegen und die Geburtenrate runtergeht. Nicht? Das ist eine Assoziation, aber keine Kausalität.
Also was Sie uns jetzt sagen, ist ja, dass es unnötig ist, in manchen Fällen das Vitamin D zu nehmen.
Ja, es ist nicht bewiesen. Wir leben im Zeitalter der evidenzbasierten Medizin. Sie müssen Interventionsstudien machen. Die großen Studien laufen noch dazu. Für diese ganzen Punkte, die Sie angesprochen haben, Herz, Kreislauf, Krebs und so weiter, das ist die Vital- und die Vidal-Studie an 18.000, 20.000 Leuten über viele Jahre. Die werden jetzt in 2, 3 Jahren fertig sein. Ich bin ziemlich sicher, dass nichts herauskommen wird. Aber man muss es einmal prospektiv, das heißt in die Zukunft hinein, untersuchen.
Ihre Kollegen vom Universitätsspital in Zürich haben ja jetzt eine Studie vorgelegt, bei der die Probanden mit der höchsten Vitamin-D-Dosierung, die haben dann am schlechtesten abgeschnitten. Welche Folgen kann denn so eine Überdosierung an Vitamin D haben für den Körper?
Naja gut, also die Frau Professor Bischof Ferrari, eine anerkannte Vitamin-D-Expertin in Zürich, die hat, das waren keine großen Zahlen, die haben 200 etwa Patienten genommen und haben die dann, ich glaube ein Jahr lang untersucht, prospektiv, in einer Gabe von Vitamin D, die etwas ungewöhnlich ist. Sie haben denen der einen Gruppe 24.000 Einheiten einmal im Monat gegeben, also zum Trinken gelöst, und der anderen 60.000 Einheiten und die dritten 24.000 Einheiten und dann eine schon etwas aktivere Vitamin D-Form, das Calcidiol. Und dann haben die gefunden, dass die, die die höhere Dosis gehabt haben, mehr Stürze gehabt haben. Die sind mehr gestürzt, das heißt, und die Funktion der Muskeln war auch nicht besser als bei der anderen Gruppe. Man hatte gesagt, Vitamin D verbessert die neuromuskuläre Funktion. Das war der Herr Hollig in Amerika, das ist auch sein Vitamin D, ich sage mal ganz frech Apostel, Fachmann, der das propagiert. Und ich habe das ja im Internet geschrieben, ich betreue ja die medizinischen Kurznachrichten unserer Hormongesellschaft, der Endokrinologen. Es kamen viele, ja, einmal im Monat so viel geben, das ist nicht so gut, das ist eine Schaukeltherapie, man muss es täglich geben. Ja, das muss man auch noch untersuchen, wenn man das weiter untersuchen möchte. Nun muss man eins sagen, der Körper kann aber Vitamin D speichern. Deswegen kommen wir alle ganz gut über den Winter hinweg. Wir speichern das im Fettgewebe, in der Leber, im Sommer. Und damit bin ich jetzt bei einem Punkt, den ich ganz besonders betonen möchte. Es gibt jetzt sogenannte fälschlich Normwerte bezeichnet. Das ist nicht normal. Der strenge Mediziner sagt Referenzwerte, also Werte, obere und untere Werte, die man als normal durchschnittlich ansieht. Und die schwanken sehr, sehr stark. Es gibt eine amerikanische Gesellschaft, die Vitamin D Society, die sagt 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter muss man haben. Die Endokrinologen sagen, es soll mindestens 30 sein und das Institute of Medicine sagt, 20 Nanogramm pro Milliliter sind ausreichend und wenn es darunter ist, passiert auch nichts. Da sehen Sie schon, wie wackelig diese Grenzen sind. Die müssen erst erarbeitet werden. Es besteht kein Grund, dass man Vitamin D zu sich nimmt, wenn man normal lebt, außer man gehört dieser Gruppe an, dass man nie ins Freie kommt und verhüllt ist und so weiter. Nicht?
Sagt Helmut Schatz über Vitamin D. Helmut Schatz von der Deutschen Hormongesellschaft. Vielen Dank für diese ganzen Erklärungen, Herr Schatz.
Ja, gerne, Herr Schreiner.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.